Verantwortungseigentum, der Schritt ist ja nicht umkehrbar. Das heißt, wenn ich einmal den Schritt gehe, Trennung, Macht- und Stimmrechte, Verzicht auf Gewinnrechte, auf Vererbung, auf Verkauf, dann ist das Thema durch, dann gibt es keinen Rückweg mehr.
Würdest du denn so einen Schritt jemandem empfehlen, der noch nie ein Unternehmen vorher hatte und gerade dabei ist zu gründen, sagen, mach das gleich? Oder würdest du sagen, nee, sei erstmal erfahren?
Welche kritischen Stimmen habe ich denn in mir bezüglich Unternehmertum allgemein, Verantwortungseigentum im Speziellen? Welcher Teil von mir ist dafür, welches heißt dagegen oder welcher hat Bedenken?
Hallo und willkommen zu 2 um 9. Wir sind Berenike und Fabian von Schoolcraft, einem Sozialunternehmen im Bildungsbereich. Bei Schoolcraft entwickeln wir mit dem Worksheet Crafter eine Software, mit der Lehrkräfte differenziertes Unterrichtsmaterial erstellen können. In unserem Unternehmen leben wir Selbstorganisation nach dem Vorbild von Frédéric Laloux. Und in diesem Podcast teilen wir beide unsere Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Sozialunternehmertum und unserer selbstorganisierten Arbeitsweise. Viel Spaß beim Zuhören. Hallöchen in die Runde. Ihr hört wieder 2 um 9. Ja, Fabian und ich haben uns ja in Folge 33 schon mal mit einem etwas neueren Thema hier im Podcast auseinandergesetzt, mit dem Verantwortungseigentum. Also wer noch nicht reingehört hat, Folge 33, das ist vielleicht so ein bisschen eine Grundlagenfolge für diese hier. Wer also noch nicht gelauscht hat, holt's gerne nach, damit ihr jetzt hier gut folgen könnt. Und es ist ja so, wenn wir mal so reindenken, Unternehmen werden ja meistens gegründet, um ein Problem zu lösen, um eine Idee umzusetzen oder einfach was Neues aufzubauen. Und irgendwann auf diesem Weg kann ja die Frage durchaus auftauchen, wie soll dieses Unternehmen eigentlich mal weiter bestehen? Wie geht's weiter damit? Und genau an der Stelle kommt ja dieses Konzept ins Spiel, dem wir uns in Folge 33 nämlich genähert haben, dem Verantwortungseigentum. Und einfach, um das nochmal ganz kurz runterzubrechen, was es ist, also diese Idee beim Verantwortungseigentum ist, dass ein Unternehmen sich selbst gehört und nicht einzelnen Personen oder Stakeholdern und das Unternehmen damit, ja, damit seinem langfristigen Zweck letztendlich verpflichtet bleibt. Und die Menschen im Unternehmen tragen die Verantwortung, für Entscheidungen und ihnen gehört aber nicht der Gewinn. Das ist so ein bisschen der schlagende Punkt. Und das Unternehmen kann auch nicht einfach verkauft werden oder ein Spekulationsobjekt werden. Das ist so in einer ganz, ganz kleinen Nussschale ausgedrückt, was das Verantwortungstum eigentlich ist. Und Fabian hat sich ja nun in seiner Auszeit auch sehr damit beschäftigt und du hast ja auch in der Folge 33 darüber erzählt, wie es so ein bisschen dazu kam. Und heute haben wir gedacht, gucken wir mal so auf diesen Prozess, wie alles begann. Wie bist du da hingekommen? Wie war der Weg dorthin für dich? Ja, und Fabian, wie hast du damals eigentlich gestartet? Einfach mal, um drauf zu gucken, dass wir uns mal vorstellen können, wie das so gewesen ist.
Erstmal vorab, in Deutschland gibt es eine relativ zentrale Stelle oder eine bekannte Stelle, die sich viel um Verantwortungseigentum kümmert, die auch stark involviert ist, das auf der gesetzlichen Ebene in eine Rechtsform zu gießen. Hm. Und zwar ist es die Purpose-Stiftung. Und bei der Purpose-Stiftung gibt es ziemlich viele Unterlagen. Als ich dann mich begonnen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mir erstmal diese Seite genauer angeschaut. Ja. Mhm.
Das heißt Unterlagen im Sinne von, Sie haben die ganzen Informationen?
Genau, also die Purpose-Stiftung ist so aufgezogen, das ist am einen Weg, über den man Verantwortungseigentum umsetzen kann. Das heißt, die Stiftung bekommt Anteile an deinem Unternehmen und kann darüber dann diese Verantwortungseigentum-Prinzipien verankern. Aber ohne jetzt das rechtlich reinzugehen, sie bietet eben einen Weg, um VE, also Verantwortungseigentum, zu realisieren. Mhm. Und dabei haben die einerseits ein Begleitungsangebot, mit dem man wirklich geführt wird, aber andererseits auch Open-Source-Materialien, die man sich einmal schnappen kann. Wenn ich also jetzt eine Neugründung mache, dann kann ich theoretisch auch einfach die Open-Source-Unterlagen nehmen. Da gibt es dann so Reflexionsfragen und auch die rechtlichen Unterlagen und kann damit mein Unternehmen gleich in VE gründen.
Was sind denn Open-Source-Unterlagen, Fabian?
Open-Source-Unterlagen heißt, die haben Dokumente, auch Mustersatzungen für Unternehmensgründungen zum Beispiel, aber auch solche Soul-Searching-Reflexionsdokumente, die kostenfrei verfügbar sind und die man sich einfach kostenfrei ohne Rücksprache herunterladen kann.
Okay.
Mhm. Und dann für die eigenen Zwecke verwenden kann. Das heißt zum Reflektieren und auch tatsächlich als Vorlage für die Gründung der Unternehmen.
Ja.
Jetzt ist es so, also die Unterlagen waren hilfreich für mich, weil ich einen Einblick bekommen habe in das ganze Thema. Aber durch die Konstellation, dass Schoolcraft schon sehr groß ist und dann der Holding drüber ist und so weiter, hat das die Komplexität sowohl auf fachlicher als auch auf emotionaler Seite, die ich nicht einfach mit Open-Source-Unterlagen mal kurz nebenbei machen wollte.
Mhm.
Und deswegen bin ich dann auf Purpose Consulting zugegangen. Das ist der Consulting-Zweig von dieser Stiftung.
Also eine Art Beratung, die da stattfinden kann?
Genau, die bieten an, kostenpflichtig Unternehmerinnen zu begleiten beim Weg in Verantwortungseigentum.
Okay.
Und da habe ich dann mal eine Mailing geschickt, nachdem ich selber ein bisschen aufgeschaut hatte und mal diese kostenlosen Unterlagen mal ein bisschen durch hatte und mal gefragt, ob denn da jemand wäre, der mir helfen kann, der bereit ist, in mal einzutauchen.
Ja. Und gab's denn da jemanden?
Genau, am Anfang dachte ich, ja, das ist gar nicht so groß und die Fragen sind nicht so groß. Da waren dann sehr nette Leute und so habe ich dann Matti kennengelernt, Matti Pannenbecker. Das ist eine Person, die bei Purpose Consulting die Begleitung macht. Und mit Matti bin ich dann in ein ziemlich tiefes Coaching und Sparring eingestiegen, was sich über viele Monate gezogen hat.
Okay, und da direkt nachgefragt. Das heißt, ihr habt einen Termin gemacht, online habt ihr euch per Videotelefonie gesehen oder bist du zu ihm hin oder er zu dir oder habt ihr nur telefoniert?
Das war alles remote, genau, alles so Videotelefonie und das lief so ab. Am Anfang gab es einen Aufklärungsfragebogen, wo so erste Fragen mal gestellt wurden an mich. Also so Fragen wie, welches Problem möchte ich eigentlich mit Verantwortungseigentum lösen? Aber auch so Sachen wie, was habe ich für innere Kritiker, was habe ich für Bedenken, für Ängste bei dem Schritt? Gleich mal vorab ein bisschen abklopfen.
Ja, sehr allumfassend auf jeden Fall schon mal. Das ist ja nicht einfach so, ich möchte gerade mal machen.
Genau, die haben schon echt gute Fragen am Anfang. Nach dem Ausklärungsfragebogen hat dann der eigentliche Prozess gestartet.
Okay.
Und der hat sich über viele, viele Monate gezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, 9, 10, 11, irgend sowas in der Richtung. Ja.
Wie oft habt ihr euch denn getroffen?
Einmal im Monat, weil ich zwischendurch schon einiges zu tun hatte. Also nicht anderweitig zu tun, sondern tatsächlich einfach viel Arbeit und Reflexion bezüglich der ganzen Fragestellungen dort zu tun hatte. Ich glaube, wir hatten 8 oder 9 Sessions und dann noch die Anfangssession und die gingen jeweils aber dann auch 2, 3 Stunden oder so. Ja.
Okay, also ordentlich Futter zum Nachdenken und Besprechen.
Ja, ich glaube, dass viele andere das deutlich schneller hinbekommen. Das kann gut sein. Also wenn du eine neue Firma gründest, ist es viel einfacher und ich bin ziemlich tief eingestiegen und dann diese Nexus-Geschichte obendrauf mit der Vision und der Holding, die macht es noch komplexer. Also ich würde es nicht als Maßstab nehmen, dass immer so lange dauert. Das weiß ich nicht, das müssen wir Matti fragen, aber ich vermute, das kann viel schneller gehen, ja. Aber in meinem Fall waren es tatsächlich sehr komplexe Themen, die da hochkamen, ja.
Du bist also einfach richtig tief eingestiegen und hast die Ressourcen für dich nutzen können.
Wir sind richtig fett tief rein, Matti und ich.
Okay.
Ja. Ja, und der erste Schritt in dem eigentlichen Prozess, also es ist schön gegliedert, ist echt gut gemacht, war erstmal ein Abklopfen von meinem Verständnis von Verantwortungseigentum. Da konnte ich nur inhaltliche Fragen einbringen, also Sachen wie, hey, klappt das mit dem Metoshare genau und wie stark spielt die Firmenbewertung eine Rolle? Also einfach mal so rechtliche Fragen, die ich am Anfang hatte. Und wir haben erstmal auf der Ebene mal diese Fragen von mir mal beantwortet. Die waren jetzt nicht mega tief, aber halt wichtig, weil es so zentrale Fragen waren. Gerade die rechtliche Umsetzung war mir zwar theoretisch klar, aber in der Praxis noch nicht ganz klar, wie ist es dann genau nachher in der GmbH mit dem Metoshare und so weiter. Also wie funktioniert genau diese Aufteilung, diese Trennung von Macht und Stimmrechten tatsächlich auf der rechtlichen Ebene?
Das heißt, du hast so deine Fragen Matti gestellt, der deine Ansprechperson die ganze Zeit gewesen ist. Hat er dann auch Fragen gestellt? So, er hat ja diese Purpose-Stiftung ja hinter sich, ne? Vertritt die ja dann quasi in so einem Coaching, vermute ich mal. Also klopft er dann auch ab, ob das passen könnte?
Auf jeden Fall, ja. Ja, Matti hat viele Fragen gestellt, was sehr gut war. Und insbesondere kam das auch in einem zweiten Schritt dann zu tragen. Und der zweite Schritt, der hat sich Soul Searching genannt. Soul Searching.
Schönes Wort.
Seelensuche.
Deine oder die des zukünftigen Unternehmens?
Ja, genau, das ist die Frage. Der war für mich sehr zentral, weil es da wirklich an die innere Arbeit ging. Also da kommen so Fragen auf, was ist eigentlich für mich ein Unternehmen? Was ist es eigentlich genau? Ja. Was ist meine Motivation, ein Unternehmen zu haben? Und dann nochmal tiefer eingetaucht, welche kritischen Stimmen habe ich denn in mir bezüglich Unternehmertum allgemein, Verantwortungseigentum im Speziellen, welcher Teil von mir ist dafür, welches heißt dagegen oder welcher hat Bedenken. Das heißt da eigentlich wirklich reines Inner Work, würde ich mal sagen, auf der Ebene, wo ich ziemlich viele Seiten zusammengeschrieben habe und wir dann da sehr tief eingetaucht sind in die, naja, einerseits so rote Fäden und offene Fragen, die wir da rausgezogen haben auf der Ebene. Da ging es viel drum, mal in mir abzuchecken, wie stehe ich eigentlich dazu, passt es wirklich dazu? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Möchte ich das wirklich haben oder ist es nur so mal so ein Hirngespinst gewesen? Und wenn sie zeigt, das matcht auch wirklich so, ich als Gründer und das Konzept von VE, dann daraus abzuleiten, ja, welche Themenpunkte und Sorgen und Glaubenssätze und so muss man auf jeden Fall im weiteren Prozess ansprechen. Weil, nochmal, kleinen Schritt raus, ja, Verantwortungseigentum, der Schritt ist ja nicht umkehrbar. Das heißt, wenn ich einmal den Schritt gehe, Trennung Macht- und Stimmrechte, Verzicht auf Gewinnrechte, auf Vererbung, auf Verkauf, dann ist das Thema durch. Dann gibt es keinen Rückweg mehr. Und deswegen ist schon gut, einmal
sich ziemlich sicher zu sein.
Genau, sich sicher
möchte
zu sein.
Ich ja. Wirklich oder nicht?
Ja.
Okay, das ist ja dann wirklich auch eine Suche, oder? Also das klingt für mich ja. So der Prozess, ja. So dieses, auch ich meine, das sind ja eh schon große Fragen. Was ist ein Unternehmen für dich, was ist es nicht? Also da auch wirklich mal in sich reinzuhorchen und dann zu fragen, okay, warum möchte ich das hier eigentlich? Passt es? Also stelle ich mir für beide Seiten total spannend vor, ja auch für den Matti so zu gucken, ne? Klappt das? Auf welchem Weg ist die Person da gerade? Ja, klingt super interessant, ja.
War mega spannend, also es war richtig, richtig spannend. Und ich glaube, Matti hat jetzt auch Spaß gemacht, das muss er mal selber beantworten. Aber das Sparring war auf jeden Fall richtig gut und super hilfreich. Ja, und nach dem Soul-Searching, dann kamen so relativ praktische Schritte, nämlich ein großer Brocken, die Gründerkompensation. Das ist bei VE ein ziemlich heikles Thema oder ein großes Thema. Mhm. Die meisten Gründerinnen und Gründer haben ja Arbeitszeit investiert, die nicht vergütet wurde, gerade beim Aufbau des Unternehmens. In meinem Fall war das ja schon vor 22 Jahren, wo ich angefangen habe. Das heißt, auch wieder unter dem Gesichtspunkt, der Schritt ist nicht umkehrbar und danach gibt es keine Gewinnausschüttung mehr. Was möchtest, sollst, brauchst du jetzt noch an einmalige Ausschüttung, damit es fair ist und sich gut anfühlt.
Ja.
Und das spielen zwei Parameter eine Rolle. Zum einen eben, wie viel braucht es, damit es für mich stimmig und fair ist, sodass ich danach nicht den Schritt bereue und immer denke, ich bin zu kurz gekommen. Und gleichzeitig aber auch, was ist tatsächlich vertretbar und fair, weil wenn man dann den Weg mit der Purpose-Stiftung geht, was übrigens nicht festgeschrieben ist bei dem Purpose Consulting, ich muss da nicht mit der Purpose-Stiftung gehen, ich kann es auch anders lösen. Aber wenn man den Weg geht, dann muss die Purpose-Stiftung auch zustimmen, dass diese Kompensation gerechtfertigt ist. Also deswegen.
Ah, okay, die haben da auch noch Mitspracherecht tatsächlich.
Also wenn ich eben die Purpose-Stiftung reinhole und mit ihr den Weg in VE gehe, dann prüfen die eben auch, ob diese Parameter stimmen. Und wenn da jemand kommt und sich vor dem Schritt, keine Ahnung, unbegründet 20 Millionen rauszieht, also als Teil der Gründerkompensation, dann wird die Purpose-Stiftung, glaube ich, nicht zustimmen. Ja, also die wollen da dann schon auch ein Auge drauf haben.
Aber in die andere Richtung, würden Sie dann auch sagen, wir glauben, das ist ein bisschen wenig, kannst du ruhig mehr nehmen? Würde das auch funktionieren?
Ob die Stiftung das macht, weiß ich nicht. Beim Consulting mit Matti auf jeden Fall, ja. Da sind wir da ziemlich tief reingegangen in beide Richtungen.
Okay, also wird das dann auch gechallenged?
Ja.
Okay, boah, das ist ja meiner Vorstellung ein absoluter Spagat. Also ne, woran machst du das fest? Ne? Und du hast ja auch eingangs schon mal gesagt, das ist ja auch ein emotionales Thema letztendlich, ein emotionaler Wert. Ne? Vor allem, wenn du auch schon so lange dieses Unternehmen hast. Das ist, wie legt man dann fest, wie viel es wird? Also, ja.
Ja, das war eine ordentliche Reise. Mhm. Und wen das interessiert, da gibt es ein YouTube-Video von einem Vortrag, den ich auf der Konferenz zum Thema Verantwortungseigentum gehalten habe. Der ist bei der Purpose-Stiftung in deren Channel zu finden.
Können wir auch verlinken, ne?
Da erzähle ich ein bisschen genau drüber, 10 Minuten lang, wie der Prozess mit der Gründerkompensation abgelaufen ist, weil das, so wie ich jetzt erfahren habe, bei vielen Personen doch ein heikles Thema ist. Einfach, da sind emotionale Sachen drin, finanzielle Sachen drin, das sind große Brocken. So, nach der Gründerkompensation sind wir direkt weiter zur Gewinnverwendung allgemein. Also die Frage ist ja, wenn jetzt Macht- und Stimmrechte trennt, das sind ganz viele spannende Themen.
Voll, jedes für sich.
Und der Gewinn nicht mehr nach außen fließt, also nicht mehr ausgeschüttet wird, ja, was passiert eigentlich mit dem Gewinn? Für was wird der eigentlich verwendet? Und gerade wenn jetzt bei Nexus eine Holding-Spiel ist, die vielleicht auch noch was aufbauen möchte und so, wo fließt der Gewinn eigentlich hin oder was geschieht mit dem, wenn der nicht mehr an die Shareholder, an die Gründer fließt? Die Frage ist interessant, dass sie sich ansonsten ja gar nicht so stellt, aber dann ist sie auf einmal sehr relevant, weil wenn der aber da rumliegt, der Gewinn hat ja auch keinen Nutzen.
Richtig.
Also sind wir da tief eingetaucht und haben mal erstmal nur einfach als Gedanke, als Vision, als Idee aufgebaut, hey, wie könnte das funktionieren? Ja. Das ist jetzt nicht in der Praxis relevant, aber in dem Endergebnis, in dem Konzept ist es eben fester Bestandteil davon.
Ja, und auch das ist ja unumkehrbar, oder? Also ich glaube, sobald das steht, kannst du doch dann auch nicht mehr dran rütteln oder kann man noch nachträglich was verändern?
Nee, das kann man tatsächlich ändern. Die Gewinnverwendung ist dann auf der operativen Ebene. Und das war ein Learning, wenn man kurz nochmal rauszoomt, in dem ganzen Prozess war das, dass wir eben, es war gar nicht sinnvoll möglich, nur auf der reinen Verantwortungseigentums-Umsetzungsebene zu bleiben, sondern das vermischt sich ganz stark mit strategischen Entscheidungen auf Unternehmensebene. Weil der Schritt, in VE zu gehen, hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie das Unternehmen nachher geführt und gelebt wird. Und die Fragestellung, wie Gewinn verwendet wird, das ist eine operative Entscheidung. Aber dass die Fragestellung geklärt werden sollte, ist eben eine Konsequenz von dem VE-Schritt.
Okay.
Weil ansonsten eigentlich, dann auf einmal sagt man, ja, der Gewinn wird nicht mehr ausgeschüttet und es ist aber undefiniert, was eigentlich passiert. Deswegen sind wir, das war, was ich am Anfang meinte, ist das Thema dann sehr groß geworden, was mega cool war, weil wir ganz stark auf die strategische Ebene bezüglich Unternehmensstruktur, Vision gegangen sind, also weit über VE hinaus, aber tatsächlich notwendig, um den VE-Schritt wirklich sinnvoll bewerten zu können. Mhm. Langer Satz, aber ich hoffe, es kam rüber, was ich meinte. Ja. Also haben wir dann zu dem Zeitpunkt gewusst, ich passe vom Persönlichkeitstyp her super gut zu VE, das entspricht genau dem, was ich möchte, auf verschiedensten Ebenen. Wir haben die Gründerkonversation einen Weg gefunden, der sich für mich stimmig anfühlt und auch gut vertretbar und argumentierbar ist. Wir haben uns Gedanken über Gewinnverwendung gemacht. Hey, was passiert dann am eigenen Gewinn? Und dann sind wir mal tiefer eingetaucht in, was ist eigentlich ein Verantwortungseigentümer?
Okay, um die Person geht's dann.
Genau, da geht's um die, klassisch jetzt beim Unternehmen, die Gesellschafter. Jetzt bei Nexus, bei dem es gerade um VE geht, bin es ja nur ich. Mhm. Aber das wird ja nicht auf Dauer nur ich sein. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und bei dem Schritt hin zu VE ist es sinnvoll und wichtig, auch gleich zu definieren, was sind denn die Anforderungen an so einen VE, weil das idealerweise auch gleich tatsächlich reingebacken wird in die Satzung, dass da gewisse Anforderungen vorhanden sind.
Okay.
Weil wir erinnern uns, ein Prinzip von Verantwortungseigentum ist die Selbstbestimmung. Mhm. Was bedeutet das? Nur, dass die Stimmrechte bei Personen liegen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. So, ja, was heißt denn mit dem Unternehmen verbunden?
Genau, das ist ja in der Praxis ja auch schon. Wie sieht das dann aus?
Was ist ein Verantwortungseigentümer? So Fragen wie, muss der aus dem Unternehmen kommen? Darf der von extern kommen? Gibt es da Altersbeschränkungen? Was muss der für Fähigkeit mit sich bringen auf fachlicher Ebene, auf Persönlichkeitsentwicklungsebene? Denn diese Selbstbestimmung ist ein ganz zentraler Aspekt und dann sollte die auch schon irgendwie verankert sein, ja. Also nicht nur irgendwie jetzt vage definiert, sondern ganz klar definiert, ein Verantwortungseigentümer muss diese Anforderung erfüllen, ansonsten entspricht es nicht diesem Aspekt der Selbstbestimmung, dem ich bin mit dem Unternehmen verbunden Gedanken.
Ja. Ja.
Anders formuliert, es geht darum, wieso sollte jemand Macht haben? So kann man es auch formulieren.
Ja.
Also Macht in Form von Stimmrecht.
Und das hast du sozusagen in diesem Coaching mehr oder weniger für dich rausgearbeitet und festgehalten, so sollte es sein. Das ist also auch durchaus was Individuelles. Und das fließt dann später in die Satzung des zukünftigen VE ein? Oder wie kann ich das verstehen?
Da kommen wir gleich noch dazu, da gibt es einen Zwischenschritt, bei dem alles zusammenfließt. Mhm. Aber das wird dann auch in die Satzung einfließen. Davon gehe ich jetzt stark aus, ja, weil ansonsten wäre es zu schwach. Ja. Ja, und das Thema, ganz kurz, Rolle der VE, der Verantwortungseigentümer, ja, das Thema Nachfolge.
Mhm.
Was passiert, wenn ich nicht mehr da bin? Wer wird es dann? Wie wird es festgelegt?
Ja.
Also dadurch, dass diese ganze Vererbung wegfällt, muss das Thema Nachfolge geklärt werden, weil einfach dieser Standard-Fallback ja mit der Vererbung ja nicht greifen soll.
Mhm.
Also ist dann auch hier die Frage, ähnlich wie bei der Gewinnverwendung, ja, wenn das wegfällt, ja, was ist dann auf einmal los? Und zu deiner Frage, das ist sehr individuell, was dann besprochen wird, aber im Rahmen von Purpose Consulting habt ihr da schon gewisse Strukturen, die einem es erleichtern, dahin zu arbeiten. Also die Fragen und Maps und Tabellen, die man sich entlang angeln kann, aber nur so als Struktur. Und
ja,
die eigentlichen Lösungen sind dann ja sehr individuell auf den Gründer und die Unternehmen bezogen.
Das heißt, es gibt durchaus so Leitplanken links und rechts, an denen man sich orientieren kann. Und das ist auch die Grundidee von VE. Und du guckst, ja, wie du da reinpasst mit deinen individuellen,
ja,
Wünschen, was du so dann hast.
Genau.
Okay.
Mhm. Es ist nicht so, es gibt irgendwie A, B, C und da wählen wir aus, sondern es gibt die Leitplanken und dann schaue ich, wo passe ich gut rein und wo weiche ich total ab. Aber um mal so ein bisschen Inspiration zu haben.
Und ist ja vielleicht auch ein Checkpunkt wieder, ne? Also um zu gucken, und passt es auch an der Stelle noch mit dem, was du machen möchtest,
ja,
ne?
Absolut, ja.
Das ist ja eine richtige Seelensuche, wirklich, ne? Dieses Soul-Searching.
Ja,
das ist ja unglaublich, wie das passt. Finde ich gut. Ein toller Begriff dafür auch, ja. Also ich finde schon auch für diesen Prozess, das ist ja nicht nur, finde ich jetzt, klingt für mich zumindest so, nicht nur wie ein Baustein, der da mal auftaucht.
Nee, eigentlich ist Soul-Searching geht viel weiter. Und das ist unabhängig von dem ganzen Verantwortungseigentumsschritt, ist es mega wertvoll. Also für mich war es mega wertvoll, jetzt mal in einem Sparring, in dem Fall mit Matti, diese ganzen Fragen anzugehen.
Mhm.
Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe nicht in Verantwortungseigentum, war das Gold wert, die ganzen,
ja,
Fragen auf den Tisch zu legen.
Also auch so aus unternehmerischer Sicht, so nach dem Motto, vielleicht könnte das ein Rat sein von dir, sich solche Fragen mal zu stellen, wenn man sagt, ich möchte ein Unternehmen gründen. Ist das was, wo du sagen würdest, grundsätzlich eh gut,
auf
sich
jeden
diese
Fall,
Fragen,
ja,
mal zu stellen?
Bei der Gründung direkt ist sicher auch schon gut, aber auf jeden Fall auch danach, wenn das Ding mal wächst und größer wird, dann mal wieder rauszuzoomen, genau die Fragen zu stellen.
Mhm.
Und mit jemandem, der kritisch dann auch hinterfragt und Sparring,
ja,
macht, das hat schon extrem geholfen.
Mhm.
So, und nachdem wir die Rollen der Verantwortungseigentümer definiert hatten, dann sehen wir noch so einen kleinen Abstecher rein in das Thema Finanzierung bei Unternehmen in Verantwortungseigentum oder innerhalb des Unternehmens. Weil das eben auch wieder abweicht, ja. Wenn ich sage, ich trenne Geld und Stimmrechte, dann heißt es ja auch, dass Investoren, die Geld einbringen, keine Stimmrechte haben. Was, das ist korrekt, erstmal den Raum der Möglichkeiten etwas einschränkt, weil das klassische Modell eben so aussieht, ein Investor kauft sich ein, bekommt Stimmrechte und hat auch entsprechend Mitspracherecht. Und auch um da ein Bewusstsein zu schaffen, ja, vor dem Schritt, dass es hier eine Änderung gibt und dann wiederum mit der Nexus-Vision abzugleichen, ob das gut passt und wo das andockt und wo es Probleme geben könnte, sind wir auch in den Themenblock noch eingestiegen. Boah. Den hätten wir noch viel komplexer machen können. Das ist ein sehr zentrales Thema bei Verantwortungseigentum gerade, diesen Investorenbereich mit Verantwortungseigentum, kompatiblen Investments deutlich ja, breiter zu machen. Aber wir haben es mal so angerissen in einer Coaching-Session, glaube ich. Und nach all den Schritten, und da waren wir schon einige Coaching-Runden weiter, ist dann das Ergebnis, dass all diese Gedanken in ein sogenanntes Memorandum of Future Ownership reinfließen. Das heißt, es ist ein Dokument mit, in meinem Fall, 44 Seiten, bei dem diese Gesamtvision von Nexus mal schriftlich festgehalten wird. Also was ist die Idee von Nexus? Warum überhaupt VE? Wer ist Eigentümer? Warum? Welche Anforderungen? Wie ist die Gewinnverwendung? Wie ist die Gründerkompensation? All die Sachen, aber dann auch entsprechend eben verflochten und ja im Zusammenspiel. Und zum einen, um wirklich nochmal zu prüfen, ob alles zusammenpasst, weil wenn ich es dann aufschreibe, dann sehe ich ja, ob es funktioniert. Ja.
Ja, ganz genau. Das ist dann der Check, the final proof.
Ja. Und zum Zweiten eben, um dann eine Grundlage für die rechtliche Umsetzung zu haben. Weil wenn ich dieses Memorandum jetzt irgendjemand gebe, egal ob es jetzt ein Anwalt ist oder ein Steuerberater oder was auch immer, dann kann die Person in den relevanten Teilen die Informationen finden, die notwendig sind für die Umsetzung. Mhm. Da ist eigentlich das Allermeiste drin. Klar, da gibt es noch Umsetzungsfragen im Detail, aber die Grundidee und die ganzen Parameter sind da schon abgedeckt. Und da ist es so, dass das wohl in manchen Fällen Purpose Consulting, also in dem Fall Matti, ganz viel mithilft beim Schreiben, aber auch eben angeboten wird, dass man selber schreibt und dann Purpose Consulting nur drüber schaut. Und mir war es lieber, das selber zu schreiben. Also ich wollte es komplett selber schreiben und habe dann wieder Matti zum Sparring genommen, dass der kritisch drüber guckt und verfeinert. Und das hat er auch reichlich gemacht. Also das war dann auch wirklich gute Teamarbeit.
Mhm. Und ist für dich ja auch total gut, um rauszufinden, habe ich es wirklich durchdrungen? Habe ich wirklich alles hundertprozentig verstanden? Und er kann ja dann wirklich den Finger drauflegen und sagen, Moment, Fabian, über den Punkt sprechen wir nochmal. Also das spricht ja auch sehr dafür, dass du es selbst geschrieben hast, ne? Da zu gucken, ob es stimmig ist.
Und mit dem Dokument konnte ich ja dann Rat einholen. Mhm. Schöner Nebeneffekt. Das kann ich jemandem schicken und sagen, hey, guck's mal an, was hältst du davon? Wo siehst du Probleme? Was findest du cool?
Ich mal 44 Seiten.
Genau, lies mal kurz durch. Sag mal kurz, was du denkst.
Ja.
Ja, das ist mega, das Memorandum, das ist so cool. Ich liebe diesen Schritt. Und all die Sachen, die man in der ganzen Begleitungsphase da erarbeitet hat, wenn man die dann verdichten muss, weil das war tatsächlich ein massives Verdichten. Also meine Vorbereitungen waren ja in Summe viel länger.
Ja.
Diese 44 Seiten hören sich viel an.
Das ist kondensiert.
Genau. Ganz stark runter kondensiert und verdichtet, weil da habe ich ja für die ganze, keine Ahnung, Rolle der Verantwortungseigentümer vielleicht noch 3 Seiten übrig. Da muss ich schon sehr kompakt formulieren, was denn Sache ist.
Auf den Punkt bringen, ja.
Ja.
Mhm. Boah, das ist ja schon so ein, das ist ja ein feierlicher Moment, oder? Zu sagen, und das ist jetzt, ich setze den Punkt unter mein Memorandum. Ich meine, das ist ja dann so ein bisschen wahrscheinlich wie in, man gibt so eine Hausarbeit irgendwie ab und dann gucken wir mal, was dann zurückkommt mit Anmerkungen oder auch nicht. Aber das klingt so echt. Also auch so, wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, wie du den Prozess beschrieben hast und du hast, glaube ich, eingangs gesagt, dass es um die 9 Monate ungefähr gedauert hat. Also was für eine Reise auch und dann sagen, und jetzt habe ich hier so ein Dokument vorliegen und das ist genau das, was ich machen möchte. Das ist ja für dich auch nochmal so in diesen, habe ich jetzt immer noch Bock drauf? Kann ich mir das wirklich vorstellen, das zu machen? Mega.
Ja, voll. Und gerade eben ist es immer noch so, wenn ich das Dokument durchlese, dann denke ich, oh, mega, dann geht's los.
Schön. Oh, das ist gut. Ja.
Ja, also dieses Coaching war mega wertvoll. Das hat mir sehr viel gebracht. Ich finde es, hätte es nicht funktioniert in meinem Fall, das alleine zu machen.
Ja.
Ohne einen Sparring-Partner, der hat ja nicht nur durch den Prozess begleitet, sondern Matti hat ja kritische Fragen gestellt. Wir sind auf einige Glaubenssätze bei mir gestoßen, ja, haben die gechallenged, hinterfragt und gemerkt, okay, das sind jetzt manche Wege, die ich jetzt mal in der Vorbereitung empfohlen habe oder ob ich gedacht habe, die sind richtig, die basieren auf Glaubenssätzen, dann müsste ich vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, nee, das ist eigentlich nicht richtig. Da kommt ja diesem Video, was ich erwähnt habe, bezüglich Gründerkompensation, geht es auch darum. Hm. Also war mega wertvoll, auch für mich selber.
Und wenn du so zurückguckst jetzt auf diese Reise, was war so die eine wichtigste Erkenntnis, die du da bekommen hast?
Boah, die eine wichtigste, muss ich überlegen. Wahrscheinlich die, dass es trotz viel Hirnschmalz und Gedanken am wenigsten um den eigentlichen Prozess und die rechtlichen Parameter geht, sondern die Hauptarbeit an mir liegt, also in meinem Inner Work, in meinen Glaubenssätzen. Ja, weil das schon eine starke Challenge wurde in mehrerlei Hinsicht. Weil die Fragen halt dann schnell auf die Ebene gehen. Da gibt es so viele Stellen, wo das eine Rolle spielt. Mhm. Klar, Gründerkompensation sowieso. Beim Soul-Searching, was ist ein Unternehmen für mich? Das dann abzuleiten, ja. Und wenn ich das aufschreibe, mal krass, das hat Auswirkungen auf alles andere wieder. Also ja. Allein der Schritt wirkt sich dann aus. Mhm. Rollen von Verantwortungseigentümer. Was, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre, allein die Frage zu stellen oder wenn ich einen zweiten reinhole oder wie auch immer. Was wünsche ich mir da für eine Person? Und, ja. Und was wünscht sich Nexus für eine Person? Also was braucht's da eigentlich? Das ist, da muss ich schon viel in mich reingehen und auch mich hinterfragen, ist es jetzt, was ich will? Ist es, was die Firma will? Mhm. Also an jeder Stelle kommen solche Fragen auf, an fast allen. Und das habe ich am Anfang gar nicht gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, das wird schon Arbeit, aber das ist eher rechtliche Fragen, ja.
Theoretisch.
Sachliche Entscheidungen, fachliche Entscheidungen, weniger auf der persönlichen Ebene.
Würdest du denn so einen Schritt jemandem empfehlen, der noch nie ein Unternehmen vorher hatte und gerade dabei ist zu gründen, sagen, mach das gleich? Oder würdest du sagen, nee, sei erstmal erfahren?
Das ist eine spannende Frage.
Du kannst ja jetzt schon auf einige Jahre zurückgucken. Und da war ja auch schon Suche dabei, wie möchte ich, dass ein Unternehmen ist, was ich führe.
Du meinst jemand, der das allererste Unternehmen gründet?
Ja, da könnte ja sein, dass jemand zuhört und sagt, oh, Verantwortungseigentum, das klingt genau nach dem, worauf ich Bock habe. Ich wusste bis eben gar nicht, dass es sowas gibt. Jetzt würde ich sagen, bam, jetzt traue ich mich, jetzt mache ich den Schritt. Ich habe nämlich eine geile Idee und will loslegen. Und das wäre der eine Punkt, der vielleicht noch gefehlt hat.
Ja, doch, ich finde auf jeden Fall, dass man das schon beim ersten Unternehmen machen kann und bei der Neugründung, weil die Komplexität dann viel geringer ist und man wahrscheinlich auch nicht alle Fragen sofort beantworten muss. Also solange man an die Idee glaubt, also diese Trennung von Geld und Stimmrechten, das ist eigentlich zentral und damit muss man sich schon beschäftigen und vielleicht auch nicht alleine, ja, sondern also die empfehlen auch in diesen Soul-Searching, wenn man nicht das Consulting in Anspruch nimmt, dass man dann sich Freunde und Bekannte holt, mit denen die Fragen durchgeht. Nicht alleine am Tisch, sondern mit anderen zusammen durchgehen. Den Schritt halte ich für sehr wichtig, weil der ist halt steingemeißelt. Aber auch in dem Fall noch kleiner, weil es gibt ja noch keinen Vermögenswert, der da irgendwie dann, den man verzichten würde oder irgendwas.
Ja.
Aber vieles in der Komplexität, die jetzt bei mir hochkam, war ja bedingt durch die lange Zeit, die ich schon reingesteckt habe. Also sei es jetzt die Gründerkompensation, die ist ansonsten gar nicht relevant, weil es auch gar nichts gibt. Die Rolle der Verantwortungseigentümer ist auch nicht so gewichtig, wenn ich neu gegründet habe, dann kann ich immer noch was ändern mal. Jetzt, wenn ich ein Unternehmen habe, was so viel wert ist, dann möchte ich mir schon Gedanken machen, wer kommt denn da rein? Also da ist ja auch eine Verantwortung dahinter mit, keine Ahnung, jetzt fast 30 Leuten bei Schoolcraft und so weiter, die da dranhängen am Ende.
Ja.
Die Gewinnverwendung ist doch noch nicht so relevant, weil es gibt noch keinen Gewinn. Also viele der Fragen sind dann noch nicht so wichtig, sodass ich glaube, die kann man dann auch im Laufe der Zeit noch beantworten.
Es wäre also nicht so komplex wie das, was du jetzt schon hinterher hast.
Nein, nee, rechtlich wäre es sowieso trivial, da kannst du die Mustersatzung nehmen. Aber dieses Inner Work, ob man dieses VE möchte, den Schritt, da muss man schon einsteigen.
Ja.
Ich kann dir nicht genau sagen, wie komplex es dann wird. Das wäre tatsächlich immer spannend, Matti zu fragen.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja immer anhauen.
Spontan würde ich sagen, das ist jetzt mein Fall nicht. Das ist sicher kein Referenzfall jetzt für alle von der Komplexitätsstufe her. Aber ich kann es dir nicht genau sagen. Hm. Wo stehe ich jetzt? Also das Memorandum steht. Ich habe es eben bei Schoolcraft angekündigt. Und jetzt bin ich, wie gesagt, in der rechtlichen Umsetzung. Und da bin ich noch tief drin im Morast. Wird auch noch ein bisschen dauern.
Macht das Spaß, Fabian?
Die rechtliche Umsetzung. Nicht so viel Spaß wie das Sparring mit Matti.
Okay.
Aber ich glaube, das können die meisten Leute verstehen.
Ja.
Ja. Das ist okay, hat auch seinen Reiz. Also ich lerne viel dabei. Es ist nicht schlimm, aber hat nicht die Tiefe.
Ist schon mal gut, wenn es nicht schlimm ist.
Nee, das ist schon gut. Macht auch Spaß. Ja, genau, da bin ich dran. Da ist mir mal eine die Grundlage und mal gucken, wann es soweit ist.
Ganz zu Ende ist die Reise noch nicht.
Nein.
Auf einem Prozentbalken gesehen, Fabian, wo bist du da gerade?
Na, ich bin bei 90%. Den letzten 10% sind die, die immer länger dauern. Kennst
alles
du doch das Konzept.
Wie immer, war.
Ja, genau. Ja, soweit mal der Überblick. Das war jetzt sehr spezifisch mit Purpose Consulting. Andererseits ist es, glaube ich, ein Weg, den viele Unternehmen, die in VE gehen wollen in Deutschland, gehen oder zumindest die Option haben zu gehen, weil Purpose halt da ein guter Weg ist, um VE umzusetzen. Und ich hoffe, das war jetzt interessant für ein paar Leute. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne bei uns reinhauen oder auch Purpose direkt anschreiben. Die könnt ihr auch in der Bio noch verlinken,
ganz
wenn ihr
direkte
Fragen hat. Da ist noch Matti zu finden. Ja. Mehr habe ich gerade nicht.
Ja, danke Fabian für den Einblick. Das war jetzt schon mal, ich glaube, wir gucken da bestimmt nochmal rein in den einen oder anderen Schritt, den du da gegangen bist. Es war jetzt wirklich also so ein bisschen Vogelperspektive und ich glaube, wir können da in Zukunft noch eintauchen und uns ein paar Themen gern, ja, näher angucken. Richtig spannend. Vielen Dank, dass du das mal erzählt hast, ja, wie es so ablief. Und das bringt auch so ein bisschen mehr Licht in dieses, ja, vielleicht noch etwas dunklere, den Prozess. Also weil es ja auch einfach noch nicht so bekannt ist. Ne? Deswegen ist es ganz cool, jetzt mal reinleuchten zu können. Dankeschön.
Ja, dann vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Dank für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, Fabian, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Genau. Mach's gut. Ciao.
Ciao, ciao.
Wenn euch gefällt, worüber wir im Podcast sprechen, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Damit helft ihr nämlich nicht nur uns auf die Sprünge, sondern auch dem guten alten Algorithmus. Folgt uns auch bei Instagram und LinkedIn unter 2um9podcast, denn dort teilen wir noch ein paar mehr Einblicke. Bis zur nächsten Folge, vielleicht sogar 9.